Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn man regelmäßig den Ashram von Sai Baba besucht, kann man oft viele kleine Kinder sehen, die ermüdet durch langes Stillsitzen müssen, ihre Eltern und die Umsitzenden zu stören beginnen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite beneide ich diese Kinder manchmal auch, dass sie schon in diesem frühen Alter mit Swami in Verbindung kommen dürfen. Und manchmal frage ich mich, welchen Lebensweg diese Kinder dann später vielleicht einmal einschlagen. Im Februar 2015 traf ich dann im Ashram auf Marian Bremer, einen jungen Erwachsenen, der mir von seinen Lebensplänen erzählt hat. Und ich kann Ihnen schon mal so viel verraten, ich habe einfach nur gestaunt. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Hallo Marian, zuerst einmal die Frage, wie alt du bist?
Ich bin 23.
Und Sai Baba kennst du seit wann? Schon im Mutterleib?
Im Mutterleib kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, meine Mutter hat das erste Mal von Swami hat sie gehört, da war ich noch gar nicht geboren. Aber dass sie dann den ersten Schritt getan hat, eine Baba-Gruppe besucht hat, da war ich, glaube ich, 3 ungefähr. Das erste Mal im Buddha Party war ich mit 4 oder 5.
Und wie war das so? Ich sehe ja hier die kleinen Kinder, die sich immer langweilen, in der Gegend rumgucken. Wie war das für dich?
Die sehe ich jetzt auch. Und dann denke ich, ach, so war ich auch mal. Neulich saß ich mit Papa, ich reise jetzt mit meinem Vater, im Darshan und er sah also so ein kleines Kind, was auf dem Schoß von seinem Vater rumtobte und der Vater konnte also gar nicht meditieren und dann hat er zu mir gesagt, ja, so warst du auch mal. Ich musste immer mit dir rausgehen, weil du so unruhig warst auf dem Darshan-Platz.
Wann war das?
Ich bin 91 geboren, also so 96 muss das gewesen sein, genau.
Hast du selbst daran noch irgendwelche Erinnerungen?
Also so bruchstückhaft, man erinnert sich natürlich nicht an alles, aber so wie ich im Sand gespielt habe, hier zwischen den Nordhäusern und irgendwie die Rikscha-Fahrten und die einfach die Gerüche, das sind ja so Dinge, die man als Kind sehr intensiv aufnimmt und was mich jetzt auch immer wieder an Indien bindet irgendwie, das ist wirklich dieses mit der Kindheit das schon aufgesogen haben. Also deswegen habe ich immer noch eine sehr tiefe Verbindung heute zu Indien.
Was haben dir denn deine Eltern gesagt, wo sie immer hinfahren mit dir? Also was war Sai Baba damals für dich?
Also das ist eine gute Frage. Eigentlich wurde gar nichts gesagt. Wir sind einfach immer nach Indien gefahren. Und wenn also die Klassenkameraden im Skiurlaub oder auf Mallorca oder sonst wo waren, dann waren wir halt in Puttaparthi. Das war irgendwie das Normalste der Welt. Und für mich war Baba einfach Baba. Also er war, ich weiß nicht, ob man als Kind schon so eine genaue Vorstellung davon hat, wer jetzt Gott ist oder dass Baba jetzt ein Avatar ist. Oder er war einfach was Besonderes und ich habe das auf meine Art damals auch gespürt, ja.
Wenn deine Schulkameraden zum Skilaufen gefahren sind, du warst wahrscheinlich der Star, ne? Der fährt immer nach Indien.
Ja, der Star oder auch so ein bisschen seltsam. Was machen die denn immer in Indien? Also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen eher, in einer Kleinstadt. Und da ist so, also ich sag mal, Spiritualität nicht unbedingt das, was die Menschen in ihrer Freizeit so betreiben, sag ich mal. Und da habe ich das eher eigentlich versteckt und dann gesagt, naja, wir fahren halt irgendwie, machen Urlaub in Indien. Haben sie sich dann gedacht, na, die fahren vielleicht an den Strand irgendwie. Oder manchmal habe ich gesagt, mein Vater ist Yogalehrer, was er auch ist heute noch. Und so konnte man das dann erklären, aber es war immer so eine kleine Maske, die ich da hatte.
Hast du denn jetzt irgend so ein prägendes Erlebnis aus der späteren Zeit, wo du 10, 11, 12 warst, wo du gesagt hast, ja, das ist mein Lehrer oder ist das von klein auf einfach gewachsen? Also wurde gar keine Frage gestellt.
Was vielleicht besonders war, war 2007 die Weltjugendkonferenz. Das war so ein Alter, wie alt war ich da? Da war ich 16. Wo ich das Ganze schon etwas bewusster wahrgenommen habe und jetzt als Teenager hierher zu kommen, diesen vielen Menschen aus aller Welt, das war wirklich ein besonderes Gefühl zu merken, hier sind junge Menschen aus so vielen Ländern, die etwas verbindet, mit denen mich vielleicht mehr verbindet als jetzt die Leute aus meiner Kleinstadt, die mit mir in die Schule gehen, obwohl sie so nah sind. Und da hatten wir ein Bhajan singen vor Swami. Ich durfte trommeln. Und sehr nah saß ich an ihm, vielleicht 2-3 Meter. Und das war also so eine starke Energie. Er hat mich dann auch öfters angeschaut. Und das war, unsere ganze Gruppe war wie elektrisiert. Und das ist was heute noch oft vor meinem inneren Auge auftaucht. Und wie das immer so ist, love my uncertainty, hieß es dann immer, nein, wir treten doch nicht auf. Und dann hieß es doch wieder. Und es zog sich so hin, mal hü, mal hot. Und am Ende kam es dann wirklich zum Auftritt. Und das war... Ja, das war, wie gesagt, ein besonderer Moment. Ja.
Kannst du dich noch an ein Lied erinnern, was ihr gesungen habt?
Ja, ich kann mich noch erinnern an Sai Baba Loves Us. Das ist von der Dagmar Kastel. Die hat das komponiert. Sai Baba Loves Us. Das haben wir da gesungen zum Beispiel. Ja. Und jetzt die letzten Jahre war ich ja auch in dem Blütenrad, dem Koordinationsteam der jungen Erwachsenen.
Da gibt es doch auch eine Zeitschrift, die so heißt, oder?
Genau, das war die Satya Narayana Blütezeit. Die gibt es aber nicht mehr. Also die wurde auch vor ein paar Jahren eingestellt und ist jetzt so ein bisschen integriert in diesen Newsletter. Da gibt es also einen Newsletter, der auf europäischer Ebene vierteljährlich rausgegeben wird. Und der, jetzt fällt mir der Name aber nicht ein. Das ist auf jeden Fall so ein europäischer Newsletter. Und da schreiben dann auch manchmal, also Deutsche berichten von Treffen. Ich habe zum Beispiel mal über einen Retreat von uns im Stillen Haus berichtet. Das läuft dann alles auf Englisch und man sieht halt auch so ein bisschen, was in den anderen Ländern gemacht wird und was so die Aktivitäten der Sai Youth sind. Ja.
Wie sind denn die Aktivitäten hier in Deutschland?
Es gibt dieses Satyasai Leadership Program, Leadership Training, das nennt sich Satyasai Leadership Training Program. Und die haben also so Module angeboten zum Thema, wie kann ich Sais Werte, Sais Lehren in Führungspositionen integrieren und verwirklichen. Und da hatten wir also Sprecher zum Teil, also aus dem Ausland zum Teil, national, die uns also da Workshops mit uns gemacht haben. Genau, das war eins. Dann haben wir jetzt neulich das Jugendtreffen auf europäischer Ebene in Prag gehabt. Das war auch sehr schön. Aber es sind mehr Treffen, mehr Austausch, also keine wirklich festen Projekte, weil es irgendwie so sich gezeigt hat in den letzten Jahren, dass Projekte oft schwer am Leben zu erhalten sind, dass dann die Leute abspringen oder auch keiner sich gerne so binden möchte und auf mehrere Jahre verpflichten möchte, gerade in dem Alter, wo man vielleicht noch studiert und dann halt vielleicht ins Ausland geht und was weiß ich. Und da ist es halt dann eher so, dass man sich locker trifft.
Leider trifft man in den Zentren relativ selten junge Erwachsene. Die Ausbildung ist ein Grund dafür, ja. Gibt es eventuell noch andere Gründe?
Ja, gute Frage. Das kann ein Grund sein. Was aber auch vielleicht ein Grund ist, ist, dass viele Zentren aus Sicht von jungen Erwachsenen vielleicht etwas, da sind halt Sai-Devotis, die schon sehr lange dort sind, oft auch nicht mehr unbedingt im jungen Erwachsenenalter, wo dann sich die Strukturen so ein bisschen eingefahren haben und wo man als junger Mensch, also das ist meine Erfahrung selbst, es nicht leicht hat, da so reinzukommen. Oft gibt es ja dann gerade in größeren Zentren auch so Konflikte, Prozesse und so, wo man dann denkt, was machen die eigentlich hier?
Aber wenn ihr nicht kommt, könnt ihr auch nichts ändern, ne?
Ja, das stimmt auch wieder. Also das ist dann die Frage, geht man rein und bringt sich wirklich ein oder macht man eher dann sein eigenes Ding und macht seine jungen Treffen, ne? Das muss sich irgendwie jeder fragen. Ich weiß zum Beispiel, in Köln läuft es zum Beispiel gut. Also Janis, Vera, die sind ja in Köln, die gehen zum Beispiel oft ins Zentrum dort und haben regen Kontakt. Aber in Berlin zum Beispiel, wo ich ja jetzt die letzten Jahre gewohnt habe, gibt es eigentlich kaum junge Erwachsene. Also dort sind jetzt alle entweder selbst Mutter, Vater geworden, haben also mit Kindern zu tun oder sie haben keine Lust mehr. Ich habe also mal versucht, dort auch einen Kreis irgendwie zu bilden, der sich regelmäßig trifft. Das hat nicht geklappt. Bin dann aber auch selbst nicht mehr so oft im Zentrum gewesen, weil ich oft im Ausland bin und dann auch nicht so den Draht zu der Gruppe gespürt habe.
Du hast ja gerade das Ausland angesprochen und du bist gerade jetzt auf dem Sprung nach Istanbul und du hast ja durch deine Reisen eine engere Beziehung zu den Sufis aufgebaut. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam?
Ja, also das Erste, was mich so in diese Welt eigentlich gebracht hat, war eine Reise im Jahr 2009. Ich hole mal ein bisschen aus, wenn das okay ist. Da war ich gerade in der Oberstufe oder kurz vor der Oberstufe und habe eine Studienreise gemacht nach Syrien. Syrien ist ja jetzt in den Schlagzeilen durch einen jahrelangen Bürgerkrieg, aber damals, das war so anderthalb Jahre vor Beginn des Krieges, war das noch ein wunderbares Reiseland. Und ich habe irgendwie durch meine Indienreisen und auch meine Eltern, die in meinen Jahren, in meinem Alter viel gereist sind, habe ich so einen Drang zu reisen, zu entdecken und habe mich also auf dieses Programm beworben, 2009. Und das ist ein Programm, das ermöglicht jungen Menschen, für mindestens 4 Wochen ins Ausland zu gehen, in ein Land, was man sich aussucht, mit einem Thema und dann dort Interviews zu führen und hinterher einen Bericht darüber zu schreiben, einen Studienbericht. Das Ganze wird juriert und auch begleitet von Betreuern, die so ein bisschen schauen, ist das realistisch, was du dir ausgesucht hast? Und dafür gibt es ein Stipendium von 600 Euro. Und mit diesem Geld muss man auskommen. Man darf also kein eigenes Taschengeld verwenden, weil der Gedanke ist, dass man mit wenig reist, dadurch mehr in Kontakt zur Bevölkerung kommt, weil man nicht in Hotels geht, sondern eher dann versucht, bei Locals, bei, wie sagt man, Einwohnern, Einheimischen, genau, bei Einheimischen zu wohnen. Genau, und ich habe das gemacht. Ach so, eine Bedingung auch ist, dass man auf dem Landweg reist. Man darf nicht in den Flieger steigen. Also das Ganze dient auch dazu, dass man lernt, mit wenig Geld umzugehen. Und über das Landreisen, was ich dann später auch nach dem Abi gemacht habe, lernt man die Distanz ja auch kennen. Also es ist nicht so, dass man innerhalb weniger Stunden von einer Kultur in die andere geschmissen wird, sondern es ist so ein Übergang und man kriegt ein Gefühl dafür. Und das war was ganz Besonderes, diese Reise nach Syrien zu machen, mit Interrail mit Mitfahrgelegenheiten, muss ich sagen, bis nach Istanbul, dann quer durch die Türkei mit dem Bus, bis nach Aleppo bin ich gereist und habe dann dort 6 Wochen verbracht mit dem Thema das Zusammenleben der Religionen. Und hatte im Voraus schon übers Internet einige Kontakte gesammelt und bin dann als erstes über einige Ecken in einer Moschee gelandet, in der Altstadt von Aleppo, wo sich herausstellte, das waren Sufis, also die Mystiker des Islams, die ich sag mal, in die spirituelle Dimension gehen. Und die waren sofort angetan von meinem Projekt, haben mich dort aufgenommen wie einer von ihnen und ich durfte 10 Tage lang in der Moschee, die hatten so einen Balkon etwas über den Gebetsteppichen und dort eine Matratze für Gäste. Und ich habe wirklich in der Moschee geschlafen, mit den Menschen gegessen, die haben mich beherbergt, selbstverständlich, ohne dass ich einen Cent dafür gezahlt habe und haben mir dann auch weitergeholfen. Ich habe Interviews gemacht mit Sheikhs, das sind so die Meister, Sufi-Meister. Und so hat sich dann auch eine Kette von anderen Bekanntschaften ergeben. Ich bin dann weitergereist, habe auch christliche Priester interviewt, war in einem Kloster in der syrischen Wüste. Und das, was eigentlich geblieben war, war ja so eine Begeisterung für die Kultur, für die Gastfreundschaft einmal, die mich völlig überrascht hat, die wirklich die aufrichtige Neugier auch gegenüber Europäern. Und nie wird man übers Ohr gehauen, was man ja vielleicht aus Indien eher kennt. Ja, und das Zweite, was blieb, war so ein Heimatgefühl. Das hat mich wirklich angesprochen, gerade diese vom Gebetsruf geweckt zu werden, da auf meiner Matratze in der Moschee, diese Koranrezitation, die mich irgendwie sehr sofort in die Tiefe befördert hat, genauso wie man es bei den Veden auch spürt, dass da irgendwie was ist, was einfach aus der gleichen Quelle stammt wie Swami. Und das ohne die vielen Jahre mit Swami wäre es mir gar nicht möglich gewesen, mich so zu öffnen, dieser Kultur und dieser Religion gegenüber. Und das hat sich dann eigentlich die Jahre dann weiter auch entwickelt, dass ich nach dem Abi dann, ein Jahr nach meiner Syrienreise, über Land nach Indien gereist bin. Also ich bin dann mit Bussen und Bahnen über Europa, die Türkei, den Iran, Pakistan nach Indien gereist. Und da hat mich nun der Iran am meisten fasziniert. Da bin ich einen Monat geblieben. Auch wieder islamische Kultur, unglaubliche Gastfreundschaft. Dann die Sprache. Ich war immer schon sehr sprachbegeistert. Habe auch im Abi Englisch und Französisch als Leistungskurse gehabt. Und das Persische also hat mich sehr fasziniert, sodass ich dann nach dieser Reise, ich war dann auch noch ein halbes Jahr in Indien, bin dann zurück nach Deutschland und habe mich entschieden, Iranistik zu studieren. Also Orientwissenschaft mit Schwerpunkt Iran. Und das so begann dann also auch so ein bisschen so eine, ich sag mal, professionelle oder berufliche Reise so in Richtung Mittlerer Osten, Orient. Ja. Das ist so, wie sich das entwickelt hat. Genau.
पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी आत्मज्ञान बिना नर भटके आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी कोई मथुरा कोई काशी जैसे मृगा नाभि कस्तूरी जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी बन बन फिरत उदासी पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी जल बिच कंवल कंवल बिच कलियां जल बिच कंवल कंवल बिच कलियां तापर भंवर निवासी तापर भंवर निवासी सो मन बस त्रैलोक भयो है सो मन बस त्रैलोक भयो है यति सती सन्यासी यति सती सन्यासी पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी जाको ध्यान धरे विधि हरिहर जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस अठासी मुनि जन सहस अठासी कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी गुरु बिन भरम न जासी पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी मोहे सुन सुन आवे हंसी मोहे सुन सुन आवे हंसी.
Das sind also deine beruflichen Pläne und Perspektiven. Wie viel Zeit bleibt dabei denn für spirituelle Pläne? So im Sinne von Swami, sag ich mal.
Persönlich fühle ich mich nach wie vor spirituell, natürlich Swami, dem Hinduismus sehr verbunden, den Veden, die ich im Moment auf dieser Indienreise auch versuche, mal wieder ein bisschen zu lernen. So weit komme ich dann nicht, aber langsam, aber sicher mal eine Zeile am Tag, dass ich dann genau den Islam, auch den Sufismus als ja, spirituelle Reise für mich entdeckt habe. Und das kam dann auch in Istanbul, wo ich meine Freundin kennengelernt habe. Ich habe an der Uni Türkisch studiert, also nach Persisch, dann als zweite Sprache Türkisch. und bin in Istanbul mit vielen Sufis in Kontakt gekommen. Und sie ist selbst Sufi, ist als Sufi aufgewachsen und hat mich also auch noch näher daran geführt, sodass ich das jetzt gar nicht mehr wegdenken kann irgendwie. Es hat sich für mich sozusagen nichts verändert. Ich habe den Sufismus als spirituellen Pfad neben Swami entdeckt. Ich habe dazu einen sehr interessanten Artikel von Radio Sai, übrigens von Heart to Heart, gelesen, wo ganz klar gesagt wurde von Swami, Muslim ist jemand, der sich Gott hingibt, also der Surrender pflegt. Das ist die Bedeutung von Muslim. Nur jemand, der also völlig wirklich sich Gott hingeben kann. Das heißt, ich strebe eigentlich darauf hin, Muslim zu sein, aber kann das noch nicht von mir sagen. Und wir alle wollen eigentlich Muslime sein. Und das finde ich viel schöner eigentlich als diese enge Definition von, aha, du bist jetzt irgendwie Muslim geworden oder du bist Christ geworden, weil das ja bei uns auch immer so schnell so Bilder hervorruft, gerade heute, wo der Islam ja sehr in Verruf geraten ist. Und ich habe also da auch einen schönen Artikel neulich gesehen, auch von jemandem, der sich also sehr, René Guénon heißt er, ist ein Franzose, der Sufi war und sich sehr mit der Einheit der Religionen beschäftigt hat. Und der schrieb, eigentlich kann es nur eine Konversion geben und das ist die Konversion von jemandem, der vorher völlig materialistisches Leben geführt hat und dann einen spirituellen Pfad entdeckt und dann da einsteigt. Das ist eigentlich eine Konversion und alles andere ist ja sozusagen nur, wenn man die Einheit sowieso schon kennt, ist es ja das Gleiche.
Soweit ich mich erinnere, hast du im letzten Jahr einen Studienkreis zu dem Thema Sai Baba und Islam gegeben.
Ja, das war in Sternwede auf dem Pfingsttreffen, jetzt 2014, letztes Jahr. Und da war genau dieses Thema eigentlich, dass Baba gesagt hat, ich umschreibe es irgendwie, ich weiß nicht, ob das genau Babas Worte waren, aber er sagte halt, dass wir alle als Sai-Devotis im Grunde Muslime sein sollten oder darauf hinstreben sollten, uns völlig Gott hinzugeben, unseren Mind und was weiß ich. Darum zentrierte sich so ein bisschen der Studienkreis. Ich habe dann einiges auch von Rumi zitiert. Und Rumi ist ja der große persische Dichter, der einen vielleicht als erstes einfällt bei Sufismus. Und ich habe ja im Iran viel Rumi gelesen und studiert, kann das jetzt auch im Original lesen, was wirklich schön ist. Und da entdecke ich eigentlich am ehesten immer wieder Swami, also in diesen Gedichten. Das ist vielleicht schwer jetzt an einem festzumachen, aber Rumi sagt zum Beispiel immer wieder, ich bin weder Christ, noch bin ich Muslim, noch bin ich Hindu, noch bin ich dies, noch bin ich das und kommt dann immer auf die Einheit zu sprechen. Also die Einheit der Religion ist so ein ganz wichtiges Thema. Das ist also was, da habe ich Swami sofort wieder erkannt. Auch, dass es immer darum geht, das Ego aufzugeben. Also bei Rumi oder im Sufismus wird das die Nafs genannt, was Swami als Ego bezeichnet. Dass das eigentlich das Ziel ist, das zu überwinden, zu erkennen, dass wir eins sind mit allem und nicht das, wofür wir uns halten. Das ist ja das, worauf Swami immer wieder zurückkommt. Und das so durch die Brille jetzt von Rumi zu entdecken, hat mich dann auch wieder näher zu Swami gebracht und zu dem, was ich eigentlich vielleicht als Kind schon unbewusst aufgesogen habe, aber dann bewusst nochmal durch diesen Umweg in den Orient.
Wann hat denn Rumi gelebt?
Rumi hat im 13. Jahrhundert gelebt, ja, schon einiges her. Wenn ich mich nicht irre, 700 Jahre, ja, 800 Jahre.
Ja, das ist sehr spannend zu erfahren, wo überall in der Welt es doch zu allen Zeiten Menschen gab, die diesen einen Gott verehrten. Ein anderes Beispiel sind ja auch die griechischen Philosophen, von denen Georgios Papadopoulos in seinen Seminaren immer berichtet. Also Heraklit und Parmenides, wenn ich mich erinnere, zumindest hatten schon Advaita-Erfahrungen, von denen sie eindrucksvoll berichtet haben. Westler fahren nach Indien, um dort von Advaita zu hören. Aber hier vor unserer Haustür, sag ich mal, ist unsere eigene Kultur eigentlich nicht so allgegenwärtig, obwohl ja unser geistiges, politisch und philosophisches Denken hier bei uns ja auf der Grundlage des östlichen Mittelmeerraums von vor über 2000 Jahren beruht.
Das stimmt. Also ich habe den Vortrag auch gehört in Prag. Da war ja so unser Guest of Honor und hat also auch über die alten Griechen referiert. Und da ging es genau um Sokrates, glaube ich, auch viel. der, glaube ich, gesagt hat, know thyself. Das war irgendwie so das Hauptmaxim von Sokrates. Und das hat mich auch inspiriert, sehr, der Vortrag. Kenne dich selbst oder erkenne dich selbst, genau, erkenne dich selbst, war also der Grundsatz von Sokrates. Und da habe ich gedacht, ach, so einen Vortrag könnte ich ja auch nochmal vielleicht aufbauen. Und dann statt Sokrates nehme ich halt Rumi.
Oh, ich sehe, hier wird ein neuer Radiomitarbeiter geboren.
Inshallah, wie die Sufis sagen, so Gott will, so Swami will.
Welche von Swamis Lehren ist für dich denn die wichtigste?
Ja, also nur durch Gott-Selbsterkenntnis können die Menschen aus dieser Finsternis, kann man fast sagen, rauskommen, die irgendwie gerade herrscht. Und das ist das Einzige, wenn man nämlich es schafft, es muss ja gar nicht irgendwie so jetzt Erleuchtung sein oder das ist so was Großes, was ich irgendwann mal erreiche, wenn ich ganz, ganz viel Sadhana gemacht habe. Aber es reicht ja schon so ein bisschen, das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, dann kann man ja schon einen Schritt zurücktreten und ist nicht mehr so Sklave seiner Impulse und was weiß ich, was alles so in unseren Tiefen verborgen liegt, was die Sufis, die Nafs, die Triebseele, das, was den Menschen so zum Bösen anstiftet, klingt so ein bisschen fies, aber das ist es ja im Grunde, dass man immer mal so den kleinen Teufel auch in sich hat und das ist der Grund für die Kriege meines Erachtens, dass halt viele Menschen sich davon steuern lassen und da würde schon so ein kleiner Switch, so ein kleiner Übergang in Spirituelle würde ja helfen, um einfach viele Kriege und viel Leid auf der Welt zu beenden. Ja.
Was ist Baba für dich?
Baba ist für mich die Verkörperung des höchsten Wissens, also des Wissens dessen, was der Mensch ist und ein großer Lichtkegel. Ja. Ich habe so gerade in der Zeit, wo ich mich mit dem Sufismus mehr beschäftigt habe, und den Islam so auch als spirituellen Weg angenommen habe, war ich viel in Istanbul und da kamen dann auch hin und wieder mal so Zweifel, dass ich dachte, naja, eigentlich bist du doch Swami-Kind und hast doch eigentlich alles und jetzt suchst du irgendwie woanders, ist das nicht Quatsch oder sollst du nicht bei dem bleiben, was du sowieso schon hast? Das war ungefähr vor 2 Jahren und ein bisschen. Da war ich in einer Gasse in Istanbul, im Stadtteil Karaköy. Und das waren so die Tage, wo mich das irgendwie beschäftigte, weil ich auch oft einen Sufi-Orden besucht habe. Und dann ging ich an einem Geschäft vorbei, das war ein Schreibwarenladen, und sah plötzlich durch die Fensterscheibe, wirklich in einer verlassenen Gasse, irgendwo in Istanbul, ein riesiges Porträt von Swami.
Nee.
Ja. Bin dann reingegangen und dann stellte sich heraus, dass also der Besitzer dieses Schreibwarenladens ein alter Devotee von Swami war und auch irgendwie eine Zeit lang ein Zeitzentrum in Istanbul geleitet hat. Und das war für mich so ein ganz klares Zeichen. Ich bin in Istanbul im Herzen des Sufismus und sehe ein Swami-Porträt. Was mir gesagt hat, ja, das beides ist auf jeden Fall miteinander vereinbar. Und das Zweite, was ich erlebt habe in der Hinsicht, war in Puttaparthi. Ein paar Monate später, ich war das letzte Mal 2013 auch um diese Zeit, im Februar in Puttaparthi und war auch wieder irgendwie mit diesen Fragen im Kopf im Buchladen hier. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich gefragt, Swami, sag mir doch, wie ist das mit diesem Sufi-Pfad? Und habe ich nicht alles bei dir? Also wieder die gleiche Frage. Und dann ging ich in den Bookshop, öffnete ein Buch. Das war diese, wie heißen die, Satyam Shivam Sundaram, die Biografie von Swami. Ich weiß nicht, welcher Band, einer der neueren Bände. Und öffnete das und da war eine Seite von irgendeinem muslimischen Sänger, der, also das wurde beschrieben, wie er vor Swami in der Sai Kulwant Hall ein Konzert gegeben hat und dann ein Interview mit Swami hatte, wo Swami dann zu ihm gesagt hat, werde ein besserer Muslim. Und das war auch wieder irgendwie so ein Zeichen für mich, wo ich gesagt habe, ja, das ist was, wo Swami mich auch angeführt hat, was mir helfen soll. Und seitdem ist es eigentlich klar, dass sich das nicht widerspricht und dass es das ein und dasselbe ist in verschiedenem Gewand.
Sind die Sufis nicht auch die, die so, apropos Gewand, in so wunderbaren weißen Gewändern tanzen?
Ja, das stimmt, genau. Das sind, du meinst die Derwische in Konya, in der Türkei. Also Konya ist das Zentrum Das geht auf Rumi auch zurück. Also Rumi ist der Gründer, kann man sagen, eigentlich dieses Mevlevi-Ordens, die diesen herrlichen Derwischtanz als Ritual etabliert haben. Das wird heute noch aufgeführt. Leider ist es heute ein bisschen schwerer, wirklich authentische Tänzer zu finden. Das wird dann oft so als Touristenattraktion vermarktet. Aber das Ganze ist in Wirklichkeit ein ganz klares Ritual. Jede Geste, jede Handbewegung hat eine tiefe Symbolik. Das ist wunderschön, das einmal mitzuerleben. Selbst wenn man sich noch nicht mit dem Islam beschäftigt hat, das berührt sofort. Und mir hat auch jemand erzählt, dass vor ein paar Jahren hier vor Swami mal solche Tänze aufgetreten sind.
Hast du es mal probiert?
Noch nicht, nee.
Sind die Tänze eigentlich in Meditation oder wie schaffen die das, dass ihnen nicht schwindelig wird?
Ja, das ist tatsächlich eine bestimmte Technik, die man da lernt. Man lässt nämlich einen Fuß immer stehen oder der rotiert nur minimal, während der andere immer schwingt. Und dann hat man also dabei eine Hand oben über dem Kopf ausgestreckt, die man anschaut. Und durch diese Fixierung auf die Hand wird einem nicht schwindelig. Also so wurde mir das erklärt. Aber die machen das ja wirklich eine halbe Stunde oder länger und ihnen wird nicht schwindelig dabei. Und dahinter steckt übrigens auch eine Geste. Eine Hand ist nach oben ausgestreckt und eine Hand ist immer nach unten. Und oben ist also die empfangende Hand. Man empfängt sozusagen von der Quelle oder wie du es nennst, vom Atman und gibt dann an die Erde, an die Menschen weiter. Und das ist eigentlich so das ganze Ritual, also das Empfangen und das Geben.
Ich habe eine Frage, beziehungsweise ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass du noch etwas aus deinen Kindertagen erzählst. Stichwort UNO.
Ja, ich erzähle noch was von meiner Zeit, als ich für die Kinderrechte aktiv war. Das war irgendwie auch was sehr Prägendes, wo auch sicherlich Swami seine Hände mit im Spiel hatte. Und zwar bin ich damals mit ungefähr 9 Jahren von einer Indienreise zurückgekommen mit Papa. Mein Vater ist lange schon engagiert für diverse humanitäre Projekte und bei Terre des Hommes vor allem, das ist ja ein Kinderhilfswerk. Und damals hatte ich irgendwie die Idee, ich war noch in der Grundschule, 3. Klasse, wir müssen was unternehmen für die ganzen Straßenkinder, die in Indien verhungern. Und dann bin ich zu meiner Lehrerin gegangen und habe gesagt, wir organisieren jetzt einen Stand auf dem Markt bei uns. Das war so ein Volksfest und sammeln Spenden und haben uns dann an Terre des Hommes gewendet. Die hatten bei uns in der Nähe in Osnabrück ihre Zentrale und waren total begeistert, dass sich da so ein junger Kerl mit 9 Jahren meldet und so eine Aktion starten will. Das lief dann wirklich so, dass wir so ein kleines Team gegründet haben.
Alles 9-Jährige?
Alles 9- und 10-Jährige. Und wir haben dann da so einen Marktstand aufgebaut, haben uns als Straßenkinder verkleidet und so kleine Theaterszenen gespielt. Und das ist über die Jahre gewachsen. Wir haben so ein Kinderrechtsteam gegründet und irgendwie war dann zeitgleich so eine Ausschreibung bundesweit von der Bundesregierung, die also Aktivisten gesucht haben, die sich für die Kinderrechte engagieren. Und ich habe damals mich beworben Mindestalter war 10. Ich war gerade kurz vor meinem 10. Geburtstag.
Ein bisschen geschummelt. So wie ins Kino, ja, ich bin schon 10.
Und dann wurden also 40 von diesen Bewerbern, wir mussten also so einen Bericht schreiben, was wir alles schon gemacht haben für die Kinderrechte. 40 von diesen Bewerbern wurden eingeladen. Und innerhalb dieser 40, das war wie so ein Jugendparlament zwischen 10 und 18, ich hatte gerade auf diesem Treffen meinen 10. Geburtstag. Und innerhalb dieser 40 wurden dann 4 ausgewählt, die nach New York reisen sollten zum UNO-Weltkindergipfel. Es war also eine UNO-Konferenz, wo so ein großes Kinder- und Jugendparlament erstmals stattfinden sollte von jungen Leuten, die etwas zu sagen haben und sozusagen den Politikern auf die Finger schauen und sagen, setzt euch für unsere Belange ein. Das gibt es ja auch viel inzwischen, so Kinderparlamente in Städten und so. Das war damals noch relativ in den Kinderschuhen, buchstäblich. Und dann, genau, dann wurde ich tatsächlich als einer von 4 ausgewählt und durfte nach New York reisen. Mit 10 Jahren stand ich also vor der UNO und saß in New York in diesem Kinderparlament zwischen 450 jungen Leuten aus, ich glaube, 120 Ländern. Das war total beeindruckend natürlich für mich irgendwie in dem Alter. Ich hatte damals ein Radio- und ein Fernsehinterview nach dem anderen, sogar ein kleiner Beitrag in der Tagesschau, wo ich irgendwie aufgetreten bin. Und das war natürlich total aufregend. Dann durfte ich Nelson Mandela die Hand schütteln damals. Kofi Annan stand da, hat uns begrüßt. Und das habe ich viele Jahre noch gemacht, ich glaube, bis ich so 16, 17 war. Immer wieder Konferenzen, Aktionen, war sehr engagiert. Und habe dann so zum Abi hin, ich habe ja erzählt von der Syrienreise, als dieses Interesse dann mehr anfing, auch das Journalistische. Und dann auch so die spirituelle Seite in mir etwas mehr Raum eingenommen hat, habe ich dann das Politische sein lassen, habe mich dann mehr dem zugewendet. Genau, aber das war eine spannende Zeit, ja.
Aber der Ausgangspunkt waren ja die armen Straßenkinder in Indien, genau. Also außer Konferenzen. Habt ihr irgendwas erreicht hier in Indien? Also wie habt ihr die Straßenkinder unterstützt?
Also wir haben feste Projekte uns ausgesucht. Das fing an mit einem Projekt in Mumbai, das nannte sich Shelter und wurde von Don Bosco-Priestern geleitet. Und das hatten wir uns ausgesucht und haben dann erstmal Spenden gesammelt. Und da kam ein recht großer Betrag, damals noch in D-Mark, kam dabei raus. Und das hat uns sehr motiviert, weiterzumachen. Und Terre des Hommes arbeitet so, dass sie immer mit lokalen Partnern also zusammenarbeiten. Die schicken jetzt nicht irgendwie deutsche Entwicklungshelfer, sondern es sind kleine Organisationen vor Ort. Und ich habe dann 2004 auch eine Reise mit meinem Vater gemacht. Das war meine erste Reise durch Indien, also raus aus dem Ashram durch andere Städte. Da sind wir nach Mumbai, nach Kalkutta und nach Delhi und haben Projekte von Terre des Hommes besucht, unter anderem auch dieses Straßenkinderprojekt. Und da habe ich dann auch wirklich mal so einen Draht zu dem bekommen oder gesehen, eigentlich was für tolle Arbeit geleistet wird dann mit den Spenden. Weil man sich ja immer fragt, was passiert mit dem Geld hinterher. Ist ja auch berechtigt. Ja.
Und wie lief das dann in diesem Fall?
Also es ist immer so, Straßenkinder in Indien sind oft erstmal so ein bisschen Free Spirits, so Freigeister. Die lassen sich nicht gerne in Schulen bringen, sondern lieben auch so das Leben auf der Straße, haben dann oft Drogen, kommen oft aus schwierigen Verhältnissen. Entweder die Eltern haben sie geschlagen oder sie wurden von ihren Eltern verkauft. Das sind ja immer noch Praktiken in Indien, ne? Weil halt irgendwie 10 Kinder nicht zu ernähren sind. Und dann wird halt die Hälfte der Kinder verkauft an irgendwelche Fabrikbesitzer und solche Geschichten. Naja. Und dann kommen halt die Projektarbeiter und stellen ihnen also das vor und sagen, wir haben eine Schule, die könnt ihr besuchen, ihr könnt aber gleichzeitig auch noch auf der Straße leben. Und so versucht man das Vertrauen dieser Kinder zu gewinnen, die aber oft schon negative Erfahrungen gemacht haben mit Polizei, die sie zusammenschlagen. Und es ist vielleicht schon etwas besser geworden in Indien, aber das sind oft sehr traumatische Schicksale. Und dort sind dann Kinder, ja, die haben alles erlebt und die haben erstmal dann einen Ort, wo sie eine warme Mahlzeit kriegen, wo sie Schulbildung kriegen und wenn sie wollen, dann später auch eine Berufsausbildung. Also da gab es zum Beispiel Tailoring Unit heißt, so eine Schneiderwerkstatt oder eine Schreinerwerkstatt und solche Geschichten. Also dass sie das Gefühl haben, sie machen was und verdienen ihr eigenes Geld und kriegen wieder Selbstbewusstsein und merken, dass es halt auch noch einen anderen Weg gibt als die Straße.
Ja. Du gehst jetzt nach Istanbul und ich denke, dass es auch dort genügend Kinder gibt, die Hilfe brauchen. Da wirst du sicherlich auch tätig werden.
Ja, ich kann es mir vorstellen, zum Beispiel in Istanbul, wo ich ja jetzt in den letzten 2 Jahren fast alle 2, 3 Monate war, ist ein großes Problem momentan mit den syrischen Flüchtlingen, die dort alle ankommen, die also sich auch durch Betteln irgendwie durchschlagen, die auch nicht immer gut behandelt werden dort. Und da zum Beispiel so kleine Schulen zu gründen oder das wär ein Thema. Ich habe mich in Berlin zwischenzeitlich mal in einer Initiative engagiert für Flüchtlinge, die frisch angekommen sind in Flüchtlingsheimen und dann Deutschunterricht gekriegt haben. Also wir sind hingegangen, Studenten, und haben also so ganz rudimentär Alphabet und erste Wörter, dass sie sich einfach im Alltag zurechtfinden. Und das ist eigentlich das, was mir in Deutschland, wo ich jetzt, wenn ich später in Deutschland bin, ich weiß ja noch nicht, wo es mich hin verschlägt, wäre das, glaube ich, so ein Thema, was mir am ehesten nahe liegt, diese Flüchtlingsgeschichten, die immer wieder bei uns durch die Medien gehen. Und das ist so schlimm, was passiert in den Heimen. Da würde ich mich gerne auch engagieren.
Also help ever?
Hurt never.
In der Westernkantine hängt ein Schild mit einem Spruch, der so ungefähr lautet, dass Sewa der beste Weg ist, um den Ozean von Samsara zu überqueren. Ich glaube, du bist auf dem besten Weg dazu.
Naja, gut, mal schauen, wo ich im Ozean bin. Ozean ist groß. Ja. zum Thema Syrien noch eine schöne Geschichte. Das fällt vielleicht unter den Titel Swami Miracles, Swamis Wunder. Ich war im letzten Frühling mal wieder meine Freundin in Istanbul besuchen. 3 Wochen fahre ich meistens. Ich hatte auch einen Studiengang, der mir das ermöglicht hat, dass ich einfach mal ein bisschen blau mache und nach Istanbul reise. Das war wieder so einer dieser Urlaube. Und am letzten Tag von diesen 3 Wochen bin ich mit ihr durch die Gassen gelaufen und wir wollten noch einen Kaffee suchen und unseren letzten Tee miteinander trinken, bevor ich wieder zurückfliege. Ich war so ein bisschen ungehalten, weil sie hat sich irgendwie verlaufen und wir haben das Café nicht gefunden und mein Flieger ging bald und ich habe sie dann was angemotzt und sagte, ist doch deine Stadt, jetzt find doch mal hier das Café, und war so ein bisschen innerlich angespannt. Dann bogen wir in eine Gasse ab, aufgrund dieses Missgeschicks, dass wir den Weg verloren haben. Und dort an dieser Straßenecke umarmte mich plötzlich ein Mann von hinten und mich dann umgeblickt und sah dann plötzlich Ali, meinen engsten Freund aus Syrien, den ich also 2009 auf dieser Reise kennengelernt habe. Jetzt also 5 Jahre später in Istanbul auf einer Straßenkreuzung. Ich habe ihn lange nicht mehr gesprochen. Also der Kontakt brach 1 Jahr nach meiner Reise nach Syrien ab, gerade als der Krieg ausbrach. Und er wohnte in Aleppo, was ja dann im 2. Jahr des Krieges heftig beschossen wurde. Und ich habe es nicht geschafft, ihn zu erreichen. Habe immer versucht, ihn anzurufen, ihm E-Mails zu schreiben. Die E-Mails kamen zurück. Und dann hatte ich mich bei jemand anders erkundigt, auch aus Aleppo. Und der sagte mir, ja, der Stadtteil, wo Ali gewohnt hat, der wurde sehr heftig beschossen. Und ich habe mir schon gedacht, naja, vielleicht ist er umgekommen mit seiner Familie. Und das waren ja Zehntausende, die da umgekommen sind. Das war wirklich eine enge Freundschaft. Ich war auch am Ende noch bei seiner Hochzeit, das muss man noch dazu sagen. Und das tat mir weh. Ich habe oft auch mit Swami gesprochen und gesagt, na, gib mir doch ein Zeichen, dass er sich mal meldet bei mir. Und dann also dieses Erlebnis in Istanbul. Und dann wurde mir so klar im Nachhinein, hätten wir uns nicht verlaufen, hätte ich ihn nicht da in diesem Moment in einer 15-Millionen-Stadt, muss man sagen, getroffen. Am letzten Tag vor meinem Abflug. Ne, wäre es irgendwie ein paar Minuten später gewesen, hätten uns unsere Wege nicht gekreuzt. Und das seitdem versuche ich auch einfach, dass es wieder, kommen wir wieder zurück auf Islam, Surrender. Ne? Egal was passiert, nicht irgendwie wütend werden oder angespannt, sondern sehen, dass es für was gut ist. Ne? Und hinterher stellt es sich ja auch oft raus, dass es wirklich für etwas gut ist. Und er hat in Istanbul einen kleinen Job gefunden, hat inzwischen 2 kleine Kinder, die er damals auch noch nicht hatte. Die Tochter wurde von Granatsplittern getroffen und musste jetzt also eine Behandlung da im Krankenhaus in Istanbul. Da hat ihm dann auch ein Türke geholfen, was gespendet. Ich habe ihm auch was gespendet. Das ist auch sowas, wo ich gerade Seva machen möchte. Also ich will versuchen, ihn mit meinen Mitteln zu unterstützen, weil es, also wie gesagt, die syrischen Flüchtlinge dort sehr schwer haben. Ja, aber das war wirklich ein Swami Miracle.
Du hast gerade Surrender angesprochen, aber es gibt im Islam doch den Spruch, vertrau auf Allah, aber binde dein Kamel an. Also,
genau, das stimmt auch, ja.
Also nicht nur vertrauen, sondern zuerst anpacken und dann.
Genau, sonst könnte man ja nur rumsitzen und warten, dass es vom Himmel fällt. So klappt es ja auch nicht. Das haben auch die letzten Jahre irgendwie bei mir gezeigt, dass es immer irgendwie so ein Mittelding sein muss. Also man darf sich nicht versteifen in seine Pläne. Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein, so sage ich mal. Aber auf der anderen Seite natürlich das Beste tun und dann am Ende schauen, was das Resultat ist. Wie man immer so schön sagt, nicht nach den Früchten trachten.
Ja. Du gehst jetzt also für 3 Monate in die Türkei und das mit dem Goethe-Institut. Wie kam das dazu?
Genau, ich habe jetzt gerade meinen Bachelor fertig gemacht in Iranistik. Und was mich seit Jahren schon beschäftigt, ist Journalismus. Ich schreibe ja für einige Zeitungen über den islamischen Kulturraum, auch über Indien viel. Und was mich auch interessiert, ist Kulturarbeit. Also da bin ich ja so ein bisschen fast prädestiniert mit meinem Studium, mit meinen Sprachen für diesen Kulturdialog, was auch meiner Ansicht nach sehr wichtig ist. Und das Goethe-Institut ist ja so die Kulturinstitution Deutschlands. Und ich wollte mal reinschauen in so ein Unternehmen, sage ich mal, wie ist die Arbeit da, der Büroalltag. Das war was ich auch noch nicht gemacht habe bisher. Und ich bin da der Kulturprogrammabteilung
Bist da hingegangen, hast gesagt, ich bin Marian und möchte gerne mal, oder wie funktioniert das?
Nee, ich habe mich online beworben vor 2 Jahren. Die haben immer eine sehr lange Vorlaufzeit, man muss sich schon 2 Jahre im Voraus melden. Und damals dachte ich schon, ja, dann werde ich mit dem Studium fertig sein, dann passt das ganz gut und bin jetzt ab März dann dort für 3 Monate.
Dann erstmal gute Reise nach Istanbul.
Ja, danke.
Eine herrliche Stadt. Ich kenne es nur von Bildern.
Na, das muss ja mal geändert werden. Ja, Istanbul ist toll. Auf jeden Fall.
Ja, danke.
Gerne.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute Marian Bremer für Sie, 23 Jahre alt. Was soll ich noch sagen? Mir blieb bei seinen Erzählungen wirklich echt die Spucke weg, wie man so als alte Berlinerin sagt. Und ich denke, Swami ist very, very happy über solch junge Erwachsenen. Bleibt mir nur noch, mich im Namen der gesamten Radio Sai-Redaktion zu verabschieden. Tschüss, sagt Ihre Evelyn Seliger.
We took the Air France to Bangalore, landing on the new international. Just a few hours driving in the car, we were in the presence of the avatar. There was the place in the rooms to stay. HB conference, we're happy and shared. It's a whole new one, sir, 'cause we are living in the presence of the avatar. Have no complaints. Every morning we were last in line, but first to receive your love divine. Here we go. Thank you, Swami.